Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
So ist es.
Tja, und werter Daniel, wir sind angelangt bei Folge 448. Erinnerst du dich noch, über was wir in Folge 447 sprachen?
Oh ja, du hast erzählt von einem Porträt, und zwar das Porträt von, also ein Porträt von Christina von Dänemark, das Holbein der Jüngere gemalt hat. Und hast so ein bisschen, wie soll ich sagen, beim Film wäre es ein Episodenfilm.
Ein Episodenfilm, ja. Wo dann alles so zusammenkommt.
Du bist mehreren Personen gefolgt, die dann zu diesem Bild geführt haben.
Ja, richtig. Ein bisschen wie Richard Linklaters Slackers. Erinnerst du dich noch?
Nee.
Also nicht ganz so, aber das ist auch so einer, wo die Kamera dann plötzlich einer anderen Person folgt, die eigentlich gar nichts zu tun hat. Das ist so ein bisschen experimentell, aber auch sehr nett. Auf jeden Fall, ja. Jene Folge habe ich gemacht. Ich habe ein paar kurze Feedback-Sachen dazu. Erstens, ich mache ja viel so Verknüpfungen in dieser Folge zu vorherigen Folgen. Und eine Verknüpfung, die natürlich verpasst habe zu machen, die aber so auf der Hand gelegen wäre. Ich spreche von Isabella von Österreich, der Mutter von Christina von Dänemark. Und da hätte ich natürlich sagen können, das ist nicht nur die Schwester von Karl dem V., ja, dem Kaiser. Sie ist auch die Tochter von Philipp dem Schönen und Johanna der Wahnsinnigen, ja, über die du ja eine Folge gemacht hast. Also da hätte man noch mehr Verknüpfung. Und dann gibt es alles noch mehr Sinn. Eine zweite Sache, mehrere Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass derzeit im Kunsthistorischen Museum in Wien eine Ausstellung läuft über die nördliche Renaissance. Und darunter fällt natürlich auch Hans Holbein der Jüngere. Es gibt aber zum Beispiel auch Bilder von Dürer, der ja auch Teil der nördlichen Renaissance war.
Aber das Porträt von Christina von Dänemark ist nicht zu sehen.
Das hängt in der National Gallery. Ich glaube aber, im Kunsthistorischen Museum ist ein Gemälde einer anderen Frau, ich glaube von Jane Seymour. Bin mir aber nicht sicher. Deswegen am besten hingehen und schauen. Aber eine der Frauen von Henry VIII ist mit ihrem Gemälde im Kunsthistorischen Museum und kann man wahrscheinlich dann anschauen im Zuge dieser Spezialausstellung.
Ja, schöner Zufall.
Ja, gell? Habe ich auch nicht am Schirm gehabt, aber bis 30. Juni noch.
Das war beim letzten Mal bei der Bach-Folge auch schon so, dass du dann kurz vor dem Bach-Geburtstag diese Geschichte gemacht hast.
Ja, am Vorabend des Bach-Geburtstags ist die Folge rausgekommen, ohne dass ich drüber nachgedacht habe.
Jetzt die Ausstellung langsam, glaube ich, nicht mehr an Zufälle.
Sondern Chiffre.
Vielleicht. Oh Gott.
Und eine Sache noch, aussprachtechnisch. Christina schreibt mir ein Mail aus Madrid und sie hat geschrieben, dass sie auch immer erinnert war an Aragorn, weil ich im Outtake der letzten Folge hört man ja, dass sie einmal aus Versehen Katharina von Aragorn sagt. sie weist mich darauf hin, dass ich gar nicht versucht gewesen wäre, es Aragorn auszusprechen, sie schreibt es nicht so, sondern freundlicher, aber wenn ich es so ausgesprochen hätte, wie es eigentlich ausgesprochen gehört, nämlich Aragorn. Ja.
Ja.
Also die Betonung ist auf dem Gorn und nicht auf Ara. Das heißt Katharina von Aragon. Und dann ist man auch nicht so versucht, Katharina von Aragon zu sagen.
Ja.
Gut, das war's einmal mit Kurzfeedback zu dieser Folge. Du kennst den Satz. Alles Weitere besprechen wir dann im nächsten Feedgag. Feedgag 15 wird es dann werden.
Sehr gut. Diesmal, glaube ich, kriegen wir das auch hin, oder? Das machen wir so Ende April, Anfang Mai.
Es ist schon Ende April.
Ah, stimmt. Ja, braucht man einen Aufnahmetermin nächste Woche, aber das...
Das besprechen wir privat.
Genau.
Gut, machen wir stattdessen unser Standardprogramm. Und ja, ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Das heißt, ich erwarte mir jetzt von dir eine Geschichte. Wie schauen wir aus?
Gut, also ich habe was vorbereitet.
Hervorragend.
Lehn dich zurück, Richard.
Okay.
In Carlisle, eine Stadt im Norden von England, haben sie ein Problem mit ihrem Abwasser. Es stinkt nämlich ziemlich und dagegen wollen sie was tun, weil sie das Abwasser auch nutzen, um ihre Felder zu bewässern. Und die Stadtverwaltung experimentiert erfolglos mit einigen Substanzen, bis Frederick Calvert, ein Chemieprofessor an der Royal Institution of Manchester, im Jahr 1865 vorschlägt, Carbolsäure zu verwenden. Und sieh da, es funktioniert. Die Wirkung von Carbolsäure war zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr unbekannt. Also die wurde ungefähr 30 Jahre zuvor entdeckt, im Jahr 1834. Und es war also schon klar, diese Carbolsäure hat eine antiseptische Wirkung. Also sie tötet Keime ab, auch wenn es da noch keine Erklärung dafür gab, für Keime abtöten. Also, und auch das Wort antiseptisch war ja noch nicht in Verwendung. Die entscheidende Erklärung dazu liefert dann ein französischer Chemiker, um den es hier auch schon öfters ging, nämlich Louis Pasteur. Der entwickelt nämlich eine Keimtheorie und ich habe ihn in einer sehr frühen Folge, nämlich GAG 23, als den großen Widersacher von Robert Koch vorgestellt. Ziemlich beste Feindschaft hieß die Folge. Oder die Anfänge der Bakteriologie. Das waren die Zeiten, da waren die Folgen noch kürzer, aber unsere Titel länger.
Und wir haben auch Gäste gehabt, da ja eingesprochen haben, die unterschiedlichen Rollen.
Stimmt, das waren methodisch inkorrekt, also Nikolas und Reinhard. Naja, also jedenfalls, Pasteur beschäftigt sich mit Gärung und Fäulnisprozessen und stellt die Theorie auf, dass da Mikroorganismen dahinter stecken, also Lebewesen. Weil die gängige Theorie war eigentlich, dass es rein chemische Prozesse sind, die da ablaufen, weil die Frage war ja natürlich, wie sollen da sonst auch Lebewesen hinkommen? Die bisherige Antwort auf diese Frage war Spontanzeugung. Aber das hat den Pasteur nicht überzeugt. Er geht davon aus, dass Leben nur aus Leben entstehen kann. Und deshalb geht Pasteur davon aus, dass es Mikroorganismen in der Luft gibt, die dann eben für diese Fäulnisprozesse verantwortlich sind. Das wiederum erregt jetzt die Aufmerksamkeit eines Chirurgen in Schottland, der auf der Suche ist nach einem Mittel, um Wundbrand zu behandeln, beziehungsweise im Idealfall sogar vorzubeugen. Und bei Pasteur hat er davon gehört, dass sich Keime unschädlich machen lassen durch Erhitzen, durch Filtern oder durch ein Antiseptikum. Und du weißt natürlich längst, von welchem Arzt ich spreche, oder?
Ist es Lister?
Richtig, Joseph Lister. Du kennst ihn ja spätestens natürlich seit deiner Folge über William Stuart Halsted. Das war Folge 207, William Stuart Halsted und die Chirurgie des 19. Jahrhunderts.
Aber ich habe es Chirurgie genannt, aber ich glaube, das können wir uns schenken, die unterschiedlichen Aussprachen von Chirurgie.
Würde ich auch sagen. Wir machen einfach beides, Chirurgie, Chirurgie und schon haben wir alles abgedeckt.
Da kann sich niemand aufregen oder alle.
Genau. Jedenfalls in dieser Folge, ich habe da auch reingehört und inzwischen übrigens, wer Apple Podcasts benutzt, man kann da auch mitlesen, also weil die haben da automatische Transkripte mit drin. Ist auch sehr praktisch, um so nach Stichwörtern zu suchen. Also ich konnte da nach Lister suchen und konnte dann mir genau die Stellen anhören, wo wir über Lister reden.
Hervorragend.
Joseph Lister gilt als der Begründer oder der Erfinder der antiseptischen Chirurgie. Und in dieser Folge, Richard, geht es nicht um Joseph Lister, sondern um das Mittel, das er zum ersten Mal einsetzt, um die Entzündung einer Wunde zu verhindern, nämlich die Carbolsäure. Erhitzen oder Filtern ist bei einer Wunde ja schwierig. Daher sucht Lister jetzt ein Mittel, mit dem sich die Keime abtöten lassen, ohne aber anderweitig für die Patientinnen und Patienten irgendwie schädlich zu sein. Also es sollte die Keime abtöten, aber das Gewebe halt drumherum natürlich nicht. Lister experimentiert jetzt mit mehreren Stoffen, mit Alkohol, mit Jod, mit Terpentin, aber nichts funktioniert jetzt so richtig gut. Und da liest er jetzt in einer Zeitung vom stinkenden Abwasser in Carlisle und dass es mit Carbolsäure offenbar gelungen ist, dem Gestank Herr zu werden. Und er denkt sich, das klingt interessant, diese Carbolsäure, die würde ich gerne mal ausprobieren. Er kontaktiert den Calvert in Manchester, der nämlich Carbolsäure selber herstellt und der Lister auch eine Probe davon schickt. Im August 1865 wurde dann ein 11-jähriger Junge zu Lister ins Krankenhaus eingeliefert, der nach einem Zusammenprall mit einem Pferdefuhrwerk einen offenen Schienbeinbruch hatte, am linken Bein. Eigentlich eine Verletzung, die eine Amputation erfordert hätte zu dem Zeitpunkt. Weil der Bruch war eigentlich gar nicht das Problem, aber die Gefahr von einem Wundbrand war enorm groß, weil die Wunde natürlich schmutzig geworden ist durch den Unfall und weil es keine Möglichkeit gab, die Wunde ordentlich zu säubern. Und Lister sieht den Jungen und denkt sich, okay, wir hätten eine Chance. Die Tests mit der Carbolsäure waren nämlich eigentlich recht vielversprechend. Und er operiert also diesen Bruch. Der Junge wird übrigens mit Chloroform betäubt. Davon erzählst du auch in der Halsted-Folge. Und er reinigt die Wunde mit Carbolsäure und tränkt auch in den nächsten Tagen den Verband mit einer carbolsäurehaltigen Flüssigkeit. Und in den nächsten Tagen, sie hat natürlich ständig die Sorge vor einer Infektion, stellt sich aber raus, die Wunde verheilt ohne Komplikationen. Das Einzige, was man sieht, ist, dass die Haut drumherum gerötet ist, weil die Carbolsäure die Haut angreift. Aber das kriegt er dann in den Griff, indem er da ein bisschen Öl mit reingibt. Jedenfalls, diese OP gilt als der Beginn der antiseptischen Chirurgie. Und jetzt habe ich immer Carbolsäure gesagt, aber eigentlich ist diese Substanz unter einem anderen Namen viel bekannter. Und auch der Name fiel schon in einer Halsted-Folge. Weißt du noch, wie Carbolsäure auch genannt wird?
Nein, ich habe es vergessen.
Sehr gut. Phenol.
Ah, ist aber nichts, ist tatsächlich nichts, was so in meinem aktiven Wortschatz ist.
Sehr gut.
Also wenn mir jemand fragen würde, so, was war das, dann würde man Phenol nicht einfach.
Das wird sich ab heute ändern, Richard. Wir werden heute über Phenol sprechen. Phenol wird nämlich bald zum wichtigsten Desinfektionsmittel, aber nicht nur das. Das ist nämlich nicht der Grund, Richard, warum wir in dieser Folge über Phenol sprechen. Es geht um Phenol, weil es während des Ersten Weltkriegs 1915 im Mittelpunkt einer Verschwörung stand.
Aha.
Wir werden nämlich über den Great Fennel Plot reden, die große Phenol-Verschwörung. Hast du von der schon mal gehört?
Nein.
Hervorragend. Beste Voraussetzungen für diese Folge, Richard.
Sehr.
Bevor wir zu dieser Phenol-Verschwörung kommen, müssen wir aber so die Basis legen.
Aha.
Phenol wurde im Jahr 1834 vom Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge entdeckt. Und zwar beim Destillieren von Steinkohlenteer. Und du erinnerst dich an meine Folge über die Geschichte von Heroin, Folge 444.
Aha.
Da habe ich erzählt, wie Steinkohlenteer eigentlich ein Nebenprodukt bei der Koksgewinnung aus Steinkohle im Grunde genommen für den Beginn der chemischen Industrie sorgt.
Aha.
Weil sie feststellen, dass sie damit Farben großtechnisch herstellen lassen. Und daraus entstand dann die Teerfarbenindustrie und so Firmen wie die Farbenfabriken, die wir heute als Bayer kennen. Und aus dieser Teerfarbenindustrie entwickelt sich dann die Pharmaindustrie, weil bei der Farbstoffherstellung eben auch einige Substanzen anfallen, die sich dann auch pharmazeutisch nutzen lassen.
Aha.
Und wie wir gleich sehen werden, wird Phenol zu einer der wichtigsten Industriechemikalien überhaupt. Steinkohlenteer ist überhaupt sehr faszinierend. Also ich bin ja da in der Folge über das Aspirin und Heroin nur sehr kurz drauf eingegangen. Aber es ist so, ab 1800 rum setzt sich in Europa die Gasbeleuchtung durch. Also die erste Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen wird 1808, weißt du wo, in Betrieb genommen?
London?
Ja, richtig, in Westminster, London.
Mhm.
Und ab da verbreitet sich es dann relativ schnell auch in Kontinentaleuropa. Und interessanterweise, Gaslaternen sind bis heute in Betrieb, teilweise die meisten, soweit ich gelesen habe, in Berlin.
Ah, ja.
Aber woher kommt jetzt dieses Gas? Also das wird auch Stadt- oder Leuchtgas genannt. Und auch dieses Gas kommt jetzt also durch das Verkoken von Steinkohle. Wenn du nämlich aus Steinkohle Koks herstellst, dann entsteht neben dem Koks, das man ja eigentlich haben will, zu einem kleinen Teil Steinkohlenteer und auch Leuchtgas.
Aha.
Das heißt also, dieser Steinkohlenteer war eigentlich erstmal ein Nebenprodukt, eigentlich ein bisschen lästig. Also man wollte eigentlich Koks und dann später das Leuchtgas haben zur Gasversorgung. Bis sich dann rausstellt, dass der Steinkohlenteer sehr nützlich ist, weil er wird nämlich dann zur Hauptrohstoffquelle der chemischen Industrie.
Hm.
Und das liegt zu einem großen Teil am Phenol, also der Carbolsäure. Der Steinkohlenteer enthält nämlich zu einem kleinen Prozentsatz auch Phenol. Und dieses Phenol, es kann so einiges. Wir haben schon gehört, es lässt sich als Desinfektionsmittel einsetzen. Also man kann übel riechende Sickergruben damit vom Gestank befreien. Aber es ist nur ein ganz kleiner Teil. Sagt dir der Name Leo Hendrik Baekeland oder Baekeland was?
Nein.
Ein Chemiker, der in den 1890er Jahren aus Belgien in die USA auswandert und mit Hilfe von Phenol etwas erfindet, was die Welt nachhaltig verändert hat. Nämlich Bakelit.
Ah, ich habe an Bakelit denken müssen. Das ist ja dieses Material, aus dem dann Teller und so weiter gemacht werden, oder? Also ein Kunststoff.
Es ist ein Kunststoff. Das ist nicht nur irgendein Kunststoff, es ist der erste vollsynthetisch industriell gefertigte Kunststoff.
Ah, lustig.
Und zwar der eigentliche oder der Name Bakelit ist der Markenname. Dahinter steht Phenolharz.
Ist lustig, weil als du seinen Namen vorgelesen hast, der ja ganz anders geschrieben wird, habe ich eben gleich an Bakelite denken müssen.
Ja.
Vielleicht so, weil wenn man ihn so ein bisschen schludrig ausspricht, den Namen, dann klingt es wie Bakelite.
Also er kommt aus Belgien und ist dann in die USA ausgewandert. Also ich denke, man kann ihn auch Englisch aussprechen, Bakeland. Jedenfalls, du hast vor Augen, wie Bakelit aussieht?
Ja, halt so porzellanartig, aber ein bisschen transluzent, oder?
Ja, das ist interessant, weil dieses Bakelit ist so ein Hartplastik, was sehr charakteristisch aussieht. Also wenn man so einen Bakelit-Gegenstand sieht, dann erkennt man gleich, das ist Bakelit, weil das ist so, also die ganzen alten Telefone zum Beispiel sind aus Bakelit gemacht. Das ist so ein, oft auch in schwarz, also zum Beispiel in unserer alten Wohnung war am Dachboden so ein alter Lichtschalter, der war auch aus Bakelit, so zum Drehen noch. Es ist einfach wirklich so sehr charakteristisches Hartplastik.
Also was mich daran immer fasziniert hat, ist, schaut und also wenn man es übereinander steht und so weiter bei Tellern und so weiter, wirkt es eigentlich, es wirkt nicht so wie das, was man mit Plastik assoziiert und es ist gleichzeitig aber halt auch unkaputtbar.
Ja genau, es ist sehr, sehr hart.
Du kannst es am Boden werfen und eben nicht nur hart, nämlich weil so oft einhergeht mit so Härte, ist, dass es dann auch recht spröde ist, aber es ist eben auch nicht spröde.
Ja,
es bricht einfach auch nicht.
Das stimmt, ja. Also es hält auch sehr lange. Wie gesagt, der Lichtschalter, der ist wahrscheinlich in den 50er Jahren montiert worden.
Mhm.
Und du hast recht, es ist auch so, es fühlt sich eher an wie Porzellan ein bisschen, ne? Also Phenol wird also nicht nur Ausgangsstoff für Desinfektionsmittel, sondern wird eben auch Ausgangsstoff zur Herstellung von Kunststoffen, was uns schon langsam zur bereits angekündigten Phenolverschwörung hinführt, die mit Thomas Edison zu tun hat.
Ah.
Und zwar der Thomas Edison, also der legendäre.
Welcher sonst? Wie viele andere berühmte Thomas Edisons gibt
es? Der legendäre und nicht ganz unumstrittene Erfinder, über den wir auch schon öfter geredet haben. Unter anderem in meiner Geschichte über den ersten Film der Filmgeschichte, Folge 382 über Louis le Prince.
Ja. Kommt auch kurz mal vor in der Folge über Gustave Trouvé.
Genau, also das war Folge 361 und auch in meiner Folge über Karl Lemmle und die Entstehung von Hollywood, Folge 168, weil Edison, der patentiert die ersten Filmkameras und überzieht ja die Filmstudios mit so vielen Klagen, dass die von der Ostküste nach Kalifornien flüchten. Und das Besondere bei Edison war ja, dass er kein klassischer Erfinder war, der in seiner Garage gesessen ist und mit Dingen experimentiert hat, sondern er hat es sehr systematisch gemacht. Also da hat sich ein großes Forschungslabor in Menlo Park eingerichtet, viele Leute eingestellt und die haben dann Erfindungen gemacht, die er dann patentiert hat.
Mhm.
Also auf ihn laufen über 1000 Patente am Ende. Und es sind dann so bahnbrechende Dinge erfunden worden, wie der Phonograph oder auch die Glühlampe. Mhm. Ah, die Glühlampe, von der hast du schon mal erzählt.
Ja.
In der Folge über die geplanten Obsoleszenz.
Ich glaube, da hat es dann auch so einen Disput gegeben, ja, also Disput, weil ich glaube, ich Glühbirne gesagt habe.
Ja.
Und es eigentlich Glühlampe heißen sollte. Oder so in die Richtung.
Ja, stimmt. Aber, ja. Ich habe extra Glühlampe
deswegen hast gesagt. Du jetzt richtigerweise Glühlampe gesagt.
Ja, richtig. Ja. Lass uns kurz beim Phonographen bleiben. Ein Audiorekorder, der ab 1877 zum ersten Mal Podcasting ermöglicht hat.
Da, was noch einmal?
Entschuldigung für diesen schlechten Witz. Nee, also es lässt sich damit tatsächlich Audio aufnehmen und auch abspielen. Und zwar, und zwar mit Hilfe von Tonwalzen, also als Speichergerät.
Mhm.
Aber diese Wachstonwalzen, die haben sich aber nicht wirklich durchgesetzt, weil die Phonographen dann vom Grammophon verdrängt wurden. Und dafür braucht es andere Trägermedien, nämlich Schallplatten. Und es gab anfangs einige konkurrierende Schallplattenformate. Und daher wird es dich nicht wundern, dass auch Edison eine Schallplatte auf den Markt gebracht hat, nämlich ab 1911 die Edison Diamond Disc. Die sieht im Grunde aus wie eine normale Schallplatte, ließ sich aber natürlich nicht mit einem normalen Grammophon abspielen, sondern man braucht einen speziellen Plattenspieler dafür, also den Edison als Diamond Disc Phonograph verkauft hat. Ich denke, man kann behaupten, dass proprietäre Systeme, das war so ein Ding für Edison.
Ja, er hat halt gesehen, dass man damit gut Geld machen kann.
Ja, voll. Aber er hätte auch seine Schallplatten so designen können, dass sie auch von normalen Grammophongeräten abspielbar wären.
Na gut, aber dann hätte er nicht so viel Geld gemacht.
Ja, richtig. Wobei diese Edison Diamond Discs setzen sich jetzt nicht so richtig durch. Also zumindest in Europa zum Beispiel haben die sich kaum verbreitet.
Na, ist halt wie VHS und Betamax, oder?
So, genau. Jedenfalls verbreitet hingegen waren Schallplatten aus einem bestimmten Material zu dem Zeitpunkt, nämlich Shellac. Und Shellac ist eine harzartige Substanz. Na, weißt du, woher die kommt?
Shellac? Mhm. Nein.
Ist die Ausscheidung der Lackschildlaus.
Ah, schau an.
Und daraus lässt sich dann Shellac herstellen. Und die haben einen enormen Nachteil. Und das merkt man sofort, wenn man mal eine runterfallen lässt.
Die brechen.
Die sind, genau, die sind nicht bruchfest.
Ja, ich glaube, ein weiterer Nachteil ist halt, dass du verdammt viele Läuse brauchst, um sie zu produzieren, oder?
Ich glaube, die Menge war gar nicht so das Problem. Also ich glaube... Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht.
Wie viele Läuse brauchst du, um eine Shellac-Platte herzustellen? Läuse sind ja klein, oder? Wie viel können die ausscheiden?
Aber man merkt ja auch, dass Shellac als Material, glaube ich, heutzutage nicht mehr so eine große Rolle spielt.
Mhm.
Wahrscheinlich lässt sich ähnliches Material günstiger herstellen.
Ja.
Jedenfalls, jetzt kommt Edison ins Spiel, denn die Edison Diamond Disc ist nämlich bruchfest und besteht aus.
Bakelit.
Ja, also aus Kunstharz auf Phenolbasis.
Oh, okay.
Also. Nicht wirklich Bakelit, aber es ist ein Kunststoff, der mit Phenol hergestellt wird.
Mhm.
Also wir haben jetzt Phenol als Desinfektionsmittel, wir haben es als Kunststoff und wir haben es für die Edison Diamond Discs, also für die Schallplatten von Edison. Und für die Phenolverschwörung brauchen wir jetzt noch zwei wichtige Voraussetzungen.
Ich bin schon so gespannt, was es mit dieser Verschwörung auf sich hat. Was kann das sein? Ja.
Und zwar zwei Dinge, für die Phenol notwendig ist, beziehungsweise die Grundlage bildet.
Aha.
Die eine Sache kennen wir aus meiner Folge über die Geschichte des Heroins, nämlich Folge 444. Es ist nämlich Aspirin, das bekannteste und am meisten verabreichte Medikament der Welt, Acetylsalicylsäure.
Okay.
Und ich habe dir in der Folge erzählt, dass Aspirin erstmals durch Felix Hoffmann 1897 hergestellt worden ist, durch das Acetylieren von Salicylsäure.
Aha.
Aber ich habe dir nicht erzählt, wie Hoffmann zur Salicylsäure kommt.
Nein.
Es ist nämlich so bei der Salicylsäure, der chemische Stoff an sich, der ist schon lange für seine schmerzlindernde Wirkung bekannt und kommt auch in einigen Pflanzen vor, die auch schon als Heilpflanzen seit Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden genutzt werden. Und vor allem eine sticht da nämlich besonders hervor und das war mir ehrlich gesagt nicht klar. Hast du eine Idee, welche Pflanze das sein könnte?
Nein, keine Ahnung.
Es sind die Weiden. Also Weiden. Man kann aus denen Salicin gewinnen, das ist ein Derivat der Salicylsäure. Vor allem gewinnt man das aus der Rinde der Silberweiden. Mhm. Und das Salicyl steckt auch im lateinischen Namen der Weidengewächse. Das sind nämlich die Salicaceae. Salicaceae. Und 1838 ist es erstmals gelungen, Salicylsäure aus der Weidenrinde zu isolieren. Das ist aber nicht so gut verträglich für den Magen, daher wurde es dann noch acetyliert und da kommt dann das Aspirin raus, die Acetylsalicylsäure. Und ungefähr 15 Jahre, nachdem die Salicylsäure erstmals aus der Weidenrinde isoliert werden konnte, kommt der Chemiker Hermann Kolbe drauf, dass sich die Salicylsäure auch herstellen lässt mit Phenol und Kohlendioxid. Phenol wird also auch zur Herstellung von Aspirin verwendet. Also Phenol ist echt unglaublich und wir sind noch nicht am Ende. Es fehlt nämlich noch eine Sache für die Phenolverschwörung.
Okay.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Phenol wird verwendet zur Desinfektion bei OPs, für die ersten Kunststoffe wie Bakelit, für Schallplatten von Edison und zur Herstellung von Aspirin. Mhm. Also man kann sich schon vorstellen, dass die Versorgung mit Phenol für ein Land nicht so ganz unwichtig war.
Ja.
Und jetzt kommt noch was dazu. Mit Phenol lässt sich nämlich auch Picrinsäure herstellen. Trinitrophenol.
Trinitrophenol. Ah ja, natürlich. Ja.
Sagt dir das was?
Nein.
Sehr gut. Damit hat man vor allem Seide gelb gefärbt. Bis 1886, da entdeckt nämlich der Franzose Eugène Turpin eine weitere Eigenschaft. Und lass uns für diese Eigenschaften kurz einen Exkurs machen.
Ist nicht die gesamte Einleitung ein wahnsinniger Exkurs, um auf das Thema der Verschwörung zu kommen? Das ist wie ein Christopher Nolan-Film hier.
Fantastisch. Also am 6. Dezember, ich hatte 1917, fährt der französische Munitionsfrachter Mont Blanc in den Hafen von Halifax an der kanadischen Ostküste ein. Auf ihrer Fahrrinne kommt ihnen ein norwegisches Schiff entgegen. Eines der Schiffe müsste also ausweichen, aber es kommt zu einem Missverständnis und die Schiffe sind voll auf Kollisionskurs. Und sie bremsen zwar noch ab, können aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Aha.
An sich entsteht auch gar kein so großer Schaden durch die Kollision. Keines der Schiffe schlägt Leck. Allerdings entstehen dabei Funken, die einen Brand auf der Mont Blanc auslösen. Und wie gesagt, da ist Munition an Bord. Die Matrosen auf der Mont Blanc springen ins Wasser und versuchen, die Leute in der Stadt zu warnen vor der bevorstehenden Katastrophe. 20 Minuten treibt das Schiff führerlos und brennend vor sich hin, bis es dann tatsächlich zur Katastrophe kommt. Das Schiff explodiert, aber es war nicht irgendeine Explosion. Es war eine der größten nicht-nuklearen Explosionen überhaupt und die größte bis heute, die durch einen Unfall verursacht wurde. Mhm. Kannst du dich erinnern an diese riesige Explosion 2020 im Hafen von Beirut?
Ja.
Um die Explosion vergleichbar zu machen, werden die immer in TNT-Äquivalente umgerechnet. Also das ist die Maßeinheit für die bei einer Explosion frei werdenden Energie. Im Fall von Beirut wird das TNT-Äquivalent mit 1375 Tonnen angegeben. Mhm. Bei der Halifax-Explosion ist es fast das Doppelte mit knapp 3000 Tonnen. Also diese Explosion ist gewaltig. Bei diesem Unglück sind fast 2000 Menschen ums Leben gekommen. Die Zerstörungen in der Stadt waren immens. Ein komplettes Stadtviertel ist zerstört worden. Im Umkreis von 70 Kilometern sind die Scheiben zerborsten. Und der Grund für das Ausmaß der Explosion liegt an den 2300 Tonnen Picrinsäure, die Mont Blanc gelagert hatte.
Aha.
Und es wird dich jetzt nicht überraschen, Richard, was die Grundlage für diese Picrinsäure ist.
Naja, Phenol.
Phenol, genau. Man kann es auch verwenden, um Sprengstoff herzustellen, was während des Ersten Weltkriegs auch passiert ist.
Aha.
Was uns jetzt endgültig zur Phenolverschwörung führt.
Aha.
Es ist nämlich so, als der Erste Weltkrieg ausbricht im Sommer 1914, da hatten die USA, die zu dem Zeitpunkt auch noch keine Kriegspartei waren, noch keine besonders große Chemieindustrie. Ein wichtiger Standort war Rensselaer, eine Stadt am Hudson River in der Nähe von New York, direkt gegenüber von Albany. Rensselaer war das Zentrum der US-Farbindustrie und dort hat Bayer 1903 auch eine Aspirinfabrik errichtet. Also dort ist im Grunde das komplette Aspirin für die USA produziert worden.
Aha.
Nach dem Kriegseintritt der USA 1917 ist diese Fabrik dann übrigens beschlagnahmt worden. Jedenfalls wurde der überwiegende Teil des Phenols, das in den USA benötigt wurde, aus Großbritannien importiert. Im Land selber gab es noch keine nennenswerte eigene Phenolproduktion. Das wurde im Grunde alles importiert.
Was ja ein bisschen komisch ist, weil ja recht viel Steinkohle abgebaut wird in den USA, oder?
Aber dadurch, dass man es eben aus Großbritannien importiert hat und das im Grunde ein verfügbarer und günstiger Stoff war, hat man wohl keine Anstrengungen unternommen. Vor allem, weil auch die Chemieindustrie in den USA noch nicht so groß war. Weil man muss sich vorstellen, die Chemieindustrie, die war wirklich sehr stark geprägt, vor allem auch von den ganzen deutschen Firmen. Also Bayer zum Beispiel und von noch einigen anderen, die waren wirklich Weltmarktführer.
Grundsätzlich ja auch die USA als diese große Wirtschaftsmacht, die entsteht ja im Grunde erst nach dem Ersten Weltkrieg.
Genau, das ist genau die Phase, wo sich diese Industrien überhaupt erst aufbauen, so richtig. Bis zum Kriegsausbruch war das auch noch kein Problem, dass sie keine eigene Phenolproduktion hatten, weil es gab ja das Phenol aus Großbritannien. Dann allerdings haben jetzt die Briten kaum noch Phenol exportiert, weil sie es selber zur Herstellung von Sprengstoffen genutzt haben. Also sie haben vor allem Sprengladungen für Granaten damit gebaut. Das führt jetzt dazu, dass der Phenolpreis in den USA massiv steigt und Bayer die Aspirinproduktion drastisch runterfährt. Bis April 1915 müssen die eigene Produktion mehr oder weniger einstellen. Mhm. Selber importieren war für Bayer nicht mehr möglich aufgrund der britischen Seeblockade. Ja. Und die sorgt auch dafür, dass die Kommunikation zwischen dem Bayer-Werk in den USA und der Zentrale in Deutschland nicht mehr reibungslos funktioniert. Jetzt ist es so, die deutsche Regierung im Kaiserreich, die befürchtet jetzt, dass der Phenolmangel in den USA durch den Wegfall des britischen Phenols dazu führen könnte, dass die Amerikaner anfangen, selber Phenol herzustellen. Also das ist noch nicht die Befürchtung. Die Befürchtung ist, dass dann damit amerikanische Chemiekonzerne die deutschen Kriegsgegner mit Phenol versorgen könnten. Und das wollen sie verhindern. Es gibt aber jetzt noch jemanden, der unter dem hohen Phenolpreis leidet, nämlich Thomas Edison, der es ja für die Diamond Discs verwendet. Und Thomas Edison, so Mann der Tat, der sagt, ja gut, dann baue ich mal halt meine Phenolfabrik. Und das macht er auch. Er baut sich eine eigene Fabrik auf und stellt sein eigenes Phenol her. Und diese Fabrik produziert dann täglich mehrere Tonnen Phenol. Und er produziert tatsächlich mehr, als er für die Schallplatten braucht. Und da der Phenolpreis ohnehin ja recht hoch war, hat sich der Verkauf dann des überschüssigen Phenols für ihn auch gelohnt.
Ja, ich habe mir gerade gedacht, ich meine, bei all diesen Anwendungsbereichen, die du erwähnt hast, Schallplatten ist wahrscheinlich der geringste Teil.
Ja, genau. Und jetzt ist es so, an wen verkaufen? Also eigentlich sollte das überschüssige Phenol für die US-Pikrinsäureproduktion verwendet werden, um die Briten im Krieg zu unterstützen.
Also für Sprengstoff.
Genau, für Sprengstoff. Der deutsche Botschafter in den USA, der Johann Heinrich von Bernstorff und ein Vertreter des Innenministeriums, der Heinrich Albert, die haben zum einen den Auftrag, gute Stimmung zu verbreiten in diplomatischen Kreisen, um einen Kriegseintritt der USA zu verhindern. Und sie sollen dafür sorgen, dass die amerikanische Industrie den Alliierten möglichst wenig Hilfe bereitstellt, beziehungsweise bereitstellen kann.
Ja.
Man kann sich schon vorstellen, die versuchen jetzt irgendwie an dieses Phenol zu kommen. Als sie nämlich sehen, dass die US-Pikrinsäurehersteller bzw. militärnahe Firmen eigentlich das überschüssige Phenol kaufen könnten oder kaufen wollen, denken sie sich folgenden Plan aus. Es gab einen ehemaligen Bayer-Mitarbeiter in den USA, den Hugo Schweitzer. Und der hat einige Jahre zuvor eine Abteilung bei Bayer in New York geleitet und war aber inzwischen als Berater selbstständig, also immer noch in diesem Bereich Pharmazie und hatte auch noch Kontakt mit Bayer. Und Bayer hat ihn auch kontaktiert und sie haben ihn gefragt, ob er irgendwie einen Weg kennt, um an Phenol zu kommen, damit sie die Fabrik nicht runterfahren müssen. Und jetzt ist es so, der Schweizer ist schon vor dem Krieg ist er als Agent vom deutschen Geheimdienst angeworben worden. Und der von Bernstorff, also beziehungsweise das Ganze läuft eigentlich über den Heinrich Albert, die statten ihn jetzt mit viel Geld aus und für eine Tarnfirma, die es natürlich gar nicht gibt, die Chemical Exchange Association, kaufte das gesamte überschüssige Phenol von Edison. Und Edison war jetzt natürlich schon auch skeptisch, weil die Chemical Exchange Association, die ist vorher noch nie aufgefallen.
Aha.
Deshalb verlangt er von ihnen, dass sie eine große Kaution hinterlegen, aber ist überhaupt kein Problem. Geld, mit Geld ist Schweizer gut ausgestattet worden. Hinterlegt also das Geld. Und es ist wohl eher so, dass Edison dann davon ausgeht, okay, wahrscheinlich ist es eine Tarnfirma des US-Militärs, die nicht wollen, dass bekannt ist, dass die das Phenol kaufen.
Naja, und er denkt sich so, keine Fragen, keine Lügen.
Genau, ich habe die Kaution, alles okay. Bis Juli 1915 verkauft Edison 3 Tonnen Phenol pro Tag an den deutschen Spion, den Schweizer. Aber der kauft es nicht selber, sondern jemand anderes im Namen der Chemical Exchange Association, die es dann weiterverkaufen an die chemische Fabrik von Heiden. Die chemische Fabrik von Heiden, das war auch ein großer deutscher Pharmakonzern mit Fabrik in den USA. Und es ist so, die stellen aus dem Phenol für Bayer Salicylsäure her. Und die machen dann daraus das Aspirin.
Aha.
Und ja, innerhalb kürzester Zeit läuft also die Aspirinproduktion wieder voll an. Bayer ist mit Phenol versorgt. Und die US-Industrie hat keine weiteren Kapazitäten, um die Briten mit Pikrinsäure zu unterstützen.
Dafür wenig Kopfweh.
Ja, genau, wahrscheinlich weniger Kopfweh. Das läuft alles gut aus Sicht der deutschen Verschwörer, allerdings nicht lang. Nur bis zum 24. Juli 1915, also eigentlich nur ein paar Wochen. Der US-Geheimdienst hat den Albert und den von Bernsdorf schon auf dem Schirm. Da passiert dem Albert nämlich ein schwerer Fehler. Er ist auf dem Weg nach Manhattan und vergisst seine Aktentasche im Zug. Mit vielen Einzelheiten dieser Phenolverschwörung.
Und wo er es einfach so aufgeschrieben hat.
Ja, da stehen Dokumente. So. Und diese Dokumente fallen jetzt dem Geheimdienst in die Hände.
Aha.
Was glaubst du, was machen die?
Die lassen sie wahrscheinlich einmal weitermachen, um zu beobachten.
Ah, gute Idee. Machen sie nicht. Sie wollen tatsächlich, dass dieser Phenol-Deal so schnell wie möglich aufhört. Aber sie sehen auch, was in diesen Dokumenten steckt. Und dadurch, dass die USA zu dem Zeitpunkt ja noch keine Kriegspartei waren, dass es nur nicht ausreicht für eine Anklage oder für eine Festnahme. Mhm. Deshalb machen sie es anders. Sie leaken die Dokumente an eine Zeitung.
Ja, ja.
Und zwar an die New York World. Zu dem Zeitpunkt eine der wichtigsten Zeitungen in den USA. Bis 1911 herausgegeben von Joseph Pulitzer. Mhm. Und vielleicht kannst du dich an meine Geschichte erinnern von Nellie Bly, die ich mal erzählt habe.
Ja.
Das war Folge 320. Sie war 1889 so eine Star-Reporterin bei der New York World und startete den Versuch in weniger als 80 Tagen, um die Welt zu reisen.
Aha.
Und sie ist so eine Ikone des Enthüllungsjournalismus. Also die New York World war eben auch bekannt für investigative Geschichten. Deshalb war es auch so die passende Zeitung für diese Geschichte.
Ja.
Und am 15. August 1915 veröffentlicht also die New York World eine Titelgeschichte mit Auszügen aus diesen geheimen Dokumenten. Und der Titel heißt How Germany has worked in US to shape opinion, block the Allies and get munitions for herself told in secret agents' letters.
Hey.
Und damit war der Albert natürlich raus aus dem Geschäft. Der konnte das jetzt für den deutschen Botschafter nicht weiter übernehmen. Der Schweizer, der versucht zwar dann nochmal über einen anderen Mittelsmann, diesen Phenolkauf aufrechtzuerhalten, aber am Ende steigt natürlich der öffentliche Druck, vor allem auf Edison, diesen Phenol-Deal zu beenden.
Ja, ja.
Der war natürlich peinlich berührt, fürchtet auch einen Imageverlust, wenn er jetzt den Deutschen hilft. Was man gleichzeitig noch dazu sagen muss, der Zeitpunkt war auch heikel, weil die USA waren ja zu Beginn offiziell neutral, aber die Stimmung kippt immer mehr in Richtung Entente-Mächte, also in Richtung Alliierte. Beziehungsweise Alliierte sagt man erst in dem Moment, wo die USA dazukommen, oder? Vorher sagt man Entente.
Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher.
Jedenfalls entscheidend mitgeprägt wurde dieser Stimmungsumschwung durch die Versenkung des Passagierschiffs Lusitania durch ein deutsches U-Boot im Mai 1915. Dabei sterben nämlich auch 128 US-Bürger. Und es führt dazu, dass der US-Kurs eben immer mehr Richtung Kriegseintritt eben auf Seiten der Entente-Mächte geht.
Naja, habe ich übrigens kurz erwähnt in meiner Folge über die SMS Wolf.
Ja, sehr schön. Noch eine Verknüpfung, die ich jetzt tatsächlich nicht am Schirm hatte.
Damit die Liste schier endlos wird jetzt. Ja.
Jedenfalls, Edison leitet dann das überschüssige Phenol ab jetzt an das US-Militär weiter. Und es ist so, also Albert und auch der von Bernsdorf, die stehen natürlich jetzt auch so medial unter Druck und sollen sich dazu äußern. Der Albert ist aber, also von dem heißt, der wäre auch zufrieden jetzt mit dem Ergebnis, weil er davon ausgeht, dass sie die Produktion von 2000 Tonnen Sprengstoff verhindert haben. Und der Schweizer, der verteidigt sich später für seine Spionagetätigkeit, indem er sagt, naja, es ist ja wohl besser, Medikamente herzustellen als Waffen. Es ist so, diese Phenolverschwörung, die ist nur ein Beispiel für viele Aktionen deutscher Agenten in den USA während des Ersten Weltkriegs oder zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Unter anderem gab es zahlreiche Sabotageakte und auch Bombenattentate. Und der bekannteste Anschlag, den kennst du wahrscheinlich, das ist die Black-Tom-Explosion vom Juli 1916.
Ja, habe ich auch schon einige Hinweise dazu.
Ja, sehr gut. Das war ein Sprengstoffanschlag im Hafen von New York und auch wenn lange nicht klar war, wer tatsächlich für den Anschlag verantwortlich war, da gab es jedenfalls ein großes Lager mit Munition und in der Nacht zum 31. Juli 1916 wurden dort mehrere kleine Brände gelegt, die nicht gelöscht werden konnten, bevor es dann zu einer Kettenreaktion und einer Serie von Explosionen kam. 1000 Tonnen Munition sind da in die Luft geflogen, 7 Menschen gestorben und bekannt ist diese Black-Tom-Explosion heute vor allem noch deshalb, weil herumfliegende Trümmer die Freiheitsstatue beschädigt haben.
Ah.
Und die Fackel in der rechten Hand, die eigentlich bis zu dem Zeitpunkt begehbar war, musste gesperrt werden. Und sie ist bis heute gesperrt.
Echt?
Ja, bis heute ist sie für die Öffentlichkeit gesperrt, auch wenn die Freiheitsstatue in den 80er Jahren, glaube ich mal, komplett restauriert worden ist. Aber die Fackel ist seit diesem Anschlag gesperrt.
Also ich dachte, es ist einfach zu viel Aufwand, da Leute raufzulassen.
Also finde ich faszinierend, dass diese Fackel beschädigt wurde und seitdem durch diesen Anschlag der deutschen Agenten die Freiheitsstatue nur noch in der Krone, oder wo kann man die begehen, da in dieser... Am Kopf.
Am Kopf.
Du warst bestimmt schon mal oben, oder?
Nein.
Nicht?
Ich war noch nie in New York City.
Ach so, obwohl du länger in den USA warst, warst du noch nie in New York.
Ah, ich bin so ein Midwest-Boy.
Sehr gut. Also lange Zeit gab es ja keine direkten Hinweise jetzt auf deutsche Agenten, die an dieser Black Tom-Explosion beteiligt waren. Aber wie bei der Phenolverschwörung wissen wir, dass von Bernstorff einige solcher Sabotageakte initiiert hat. Mhm. Und es gab dann einige Untersuchungskommissionen dazu und inzwischen wird angenommen, dass zwei deutsche Geheimdienstagenten die Aktion durchgeführt haben. Einer von beiden hat übrigens vorher für Pinkerton gearbeitet. Interessant ist,
haben wir wieder eine schöne Verknüpfung.
Genau. Interessant ist, dass die USA nach dem Beschluss einer Kommission eine Schadensersatzforderung von 50 Millionen Dollar gestellt haben, 1939. Aber beigelegt wurde die Sache tatsächlich erst 1979, nachdem nämlich die BRD 1953 die Schadensersatzsumme von 95 Millionen Dollar akzeptiert hat. Und 1979, in meinem Geburtsjahr, kam es zur letzten Zahlung.
Ja, dauert ein bisschen.
Also es ist schon auch faszinierend. Ich meine, dieser Anschlag ist von 1916. 1979 hat man also die letzte Zahlung als Schadensersatz gezahlt, obwohl, glaube ich, bis heute nicht so hundertprozentig klar ist, ob es tatsächlich deutsche Agenten waren. Die Phenolverschwörung war jedenfalls Teil einer ganzen Reihe von Sabotageakten, während gleichzeitig also diplomatische Bemühungen liefen, um zu verhindern, dass die USA Kriegspartei werden.
Aha.
Ja, Richard, das war meine Folge über die Phenolverschwörung, die im Englischen als The Great Phenol Plot bekannt ist, als die deutsche Regierung während des Ersten Weltkriegs versucht hat zu verhindern, dass Thomas Edisons Phenol ans US-Militär verkauft wird und aufgeflogen ist wegen der vergessenen Aktentasche.
Hervorragend. Was für eine Geschichte. Wobei ich dazu sagen muss, keiner dieser einleitenden Exkurse von dir waren unnötig, weil es nötig ist, um diese Sache auch zu verstehen.
Ja, um die Bedeutung des Phenols auch würdigen zu können.
Ja, und was wirklich so der Big Deal war daran. Und ja, faszinierend. Schöner Einblick auch in diese Tätigkeiten von Staaten in anderen Ländern, um auf die eine oder andere Weise zu beeinflussen, wie sie zum Beispiel Alliierten irgendwie Hilfestellung leisten.
Ja, voll, ja.
Man liest solche Dinge auch immer wieder, auch heutzutage ist es ja ständig in aller Munde. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, was sich durchzieht, das Ganze, also nicht nur 20. und 21. Jahrhundert, sondern auch immer. Aber das so vor Augen geführt zu kriegen und wie soll ich sagen, wie komplex eigentlich diese Zusammenhänge
da sind. Genau, ja, genau. Ja.
Und was diese ganze Geschichte in mir auch auslöst, ist so dieses Gefühl von, wie limitiert unsere Ressourcen eigentlich sind. Ja.
Ja.
Und was es alles dazu braucht, um diese Ressourcen auch sinnvoll anzuwenden.
Ja.
Und wie da ein ständiger Widerstreit ist und wie überraschend es eigentlich ist, dass unsere Welt so funktionieren kann, wie sie funktioniert.
Ja, voll.
Manchmal ist man auch versucht zu sagen, mehr schlecht denn recht, aber eigentlich funktioniert sie ganz gut, wenn man sich vor Augen führt, was für Dinge hier im Hintergrund laufen, damit sowas überhaupt funktionieren kann, so wie wir leben.
Ja, voll. Ja.
Das ist faszinierend, ja.
Weil die Sachen ja so kleinteilig sind. Also deshalb habe ich die jetzt auch ausgewählt. Natürlich ist es jetzt keine große Sache, diese Phenolverschwörung. Die haben halt 2000 Tonnen Pikrinsäure verhindert. Aber man merkt so, wie kleinteilig das funktioniert. Das ist ja nur eine Aktion unter wahrscheinlich hunderten Aktionen, die gemacht haben.
Ja, ja. Wie ist denn das heute mit Phenol eigentlich? Wie ist da die Produktion? Oder ist es noch immer so schwierig, dass sich hier gegenseitig die Leute für unterschiedliche Anwendungen des Phenol aus der Hand reißen?
Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach so ein Standard, den man relativ schnell verfügbar hat, weil es auch so ein wichtiger Stoff ist. Aber es wird zum Beispiel zur Wunddesinfektion nicht mehr verwendet, weil es eben zu Hautirritation führt.
Ja, ich meine, wir können es ja durchgehen wahrscheinlich. Also ich glaube, also Schallplatten gibt es so nicht mehr, ja. Also da braucht es das Phenol nicht mehr. Sprengstoff gibt es wahrscheinlich mittlerweile 1000 andere Möglichkeiten.
Achso, ja, da nutzt man inzwischen eher TNT
statt
Pikrinsäure.
Und ansonsten, verwendet man es für die Aspirinproduktion noch?
Boah, gute Frage. Aber ich glaube, am wichtigsten sind wahrscheinlich die Phenolharze, also der Kunststoff. Dafür wird es, denke ich, immer noch sehr stark verwendet.
Sehr gut. Was für eine absurde Geschichte.
Ja, und es hängt halt wieder an so einer chemischen Substanz oder einer chemischen Verbindung, dass ein Stoff auch wirklich so zentral ist für mehrere chemische Industrien. Faszinierend. Übrigens Poolbillardbälle, also weißt du, wie sich die anfühlen?
Ja, gut.
Auch so sehr hart und auch sehr, wirklich wieder haben eher was Keramikartiges. Das ist auch Phenolharz.
Ah, verstehe. Lustig. Na gut, Ja, sehr interessante Geschichte, Daniel. Ich nehme mal an, dass du darauf gestoßen bist im Zuge deiner Recherche für die Heroin- und Aspirin-Geschichte, kann das sein?
Genau, tatsächlich. Beziehungsweise es gibt einen Hinweis von Oliver, der mich auf die Geschichte aufmerksam gemacht hat und ich ehrlich gesagt im ersten Moment mir gedacht habe, ja, eigentlich ist sie zu kurz zu erzählen, bis ich dann draufgekommen bin, was man drumherum noch erzählen kann.
Ja.
Und mich dann einfach auch dieser Stoff Phenol so fasziniert hat, dass ich mir gedacht habe, okay, dann schauen wir doch mal, was sich daraus machen lässt.
Ja.
Und das spiegelt sich auch in so jetzt meinen Literaturtipps wieder. Und zwar, es gibt einmal, das kennst du bestimmt, dieses Buch von Lindsay Fitzharris, Der Horror der frühen Medizin. Im englischen Original heißt es The Butchering Art. Joseph Lister's Quest to Transform the Grisly World of Victorian Medicine.
Das habe ich mal meiner Frau zum Geburtstag geschenkt.
Sehr gut. Hier, lernst du, wie man operiert wird und keinen Wundbrand bekommt.
Na, die Lene steht auf so Dinge.
Sehr gut. Also das ist so der eine Teil dieses Buch. Keine Ahnung, Lister ist natürlich auch eine Person, die du wahrscheinlich auch schon mehrfach überlegt hast, ob man da jetzt endlich mal eine Folge dazu macht.
Ja, ja.
Aber ich mache es immer nicht, weil ich denke mir, die Geschichte kennst du schon so gut. Und da verpacke ich es in die Einleitung, weil dann denkst du, es geht um Lister und dann geht es gar nicht um Lister.
Ja, ja, du hast mir einige Male eine Wild Goose Chase geschickt, wie man im Englischen so schön sagt. Ja.
Und dann gibt es noch ein sehr interessantes Buch über die Geschichte von Aspirin, wo es auch um die Phenolverschwörung geht, also wo es in einem Kapitel behandelt wird. Und zwar Aspirin, The Extraordinary Story of a Wonder Drug von Diamut Jeffries.
Aha.
Das kann ich sehr empfehlen, weil da geht es wirklich sehr ausführlich darum, nicht nur, also natürlich geht es um Aspirin, aber es geht auch um den Stoff. Also daher habe ich ja diese Geschichte her mit der Weidenrinde. Also der führt sehr lange aus, wie vorher, bevor Aspirin erfunden wurde, schon mit Salicylsäure behandelt wurde.
Aha.
Das ist auch sehr, sehr faszinierend. Und dann natürlich, wie Aspirin dann auch verbreitet wird, weil Aspirin ist ja, das habe ich auch erzählt in der Folge über Heroin, eigentlich ja nur ein Markenname.
Ja.
Aber Bayer gelingt es halt tatsächlich, diesen Markennamen so sehr zu verbreiten, dass alle das Gefühl haben, dass sie das Original kaufen müssen. Obwohl es inzwischen natürlich auch, du kannst ja Salicylsäure, also den Stoff auch in Generika kaufen, aber trotzdem, ja.
Ja, ja, hat sich halt verbreitet. Gutes Marketing halt. Sehr spannende Geschichte, Verknüpfungsgeschichte galore, würde ich sagen. Ja, die Liste der erwähnten Folgen, die wird schier endlos sein, aber sehr gut. Flickenteppich-Beispiel, finde ich hervorragend. Also, ich finde es auch lustig, weil du hättest wahrscheinlich die Geschichte nicht gemacht vor, sagen wir, 6 Jahren.
Ja.
Ja. Weil wir noch zu vielen Dingen, die hier so interessant sind, noch nicht uns damit beschäftigt haben. Und
ja,
noch nicht gesehen hätten, wie sehr das alles wo zusammenhängt und wer welche Rolle spielt. Und es ist tatsächlich eine Geschichte, die eigentlich erst jetzt so richtig gemacht werden kann.
Ja, voll. Also ich hätte die Geschichte auf jeden Fall anders erzählt. Ich wäre wahrscheinlich bei Lister hängen geblieben und hätte nur die Lister-Sache gemacht. Glaube ich.
Ja. Sehr gut. Ich freue mich. Hat halt doch gewisse Vorteile, wenn man das schon eine Zeit macht, gell?
Ja, voll. Und man merkt auch, wie sich dieses Geschichtenerzählen auch verändert, weil wir können die Geschichten ja gar nicht mehr so erzählen wie vor 5, 6 Jahren.
Und ich meine, wer jetzt bei dieser Folge einsteigt,
ja, gut.
Mal, dann gibt es schon ein paar Pointer zu anderen Folgen, die man nachhören kann. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen ein schmaler Grat zwischen wie viele Verknüpfungen macht man in einer Folge, aber ich kann halt dann auch nicht diese Verknüpfungen machen,
ja,
weil
genau,
ich
persönlich
für mich das halt einfach auch so faszinierend finde. Ja.
Ich glaube, wichtig ist der Punkt, dass die Geschichte in sich verständlich sein muss, ohne die anderen gehört zu haben. Daher habe ich zum Beispiel jetzt auch die Geschichte über Heroin oder das, was wichtig war dazu oder zu Aspirin nochmal erzählt. Oder diese Sache mit dem Steinkohlenteer nochmal erzählt, um einfach auch zu sagen, man muss nicht die andere Folge hören, um die hier zu verstehen, sondern alles, was für diese Geschichte wichtig ist, ist auch in dieser Folge.
Ja. Es ist wie alles ein Work in Progress.
Ja, voll.
Und wir schauen, dass das so angenehm wie möglich zu hören ist. Und halt auch informativ. Und ich glaube, in dieser Folge hast du das hervorragend gelöst, werter Daniel.
Ich danke dir.
Und dann würde ich sagen, wir gehen über zum letzten Teil dieser Folge, dem Feedback-Hinweis-Blog.
Letzte du.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Dort heißt man Geschichte.fm. Außer auf Mastodon, da gibt man am besten geschichte.social in einen Browser ein, landet dann auch direkt auf unserem Mastodon-Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Man kann uns nicht nur hören, sondern auch lesen. Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Geschichten aus der Geschichte. Gibt's im gut sortierten Buchhandel. Man kann Merch kaufen unter geschichte.shop und man kann diesen Podcast werbefrei hören. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine, bei Apple Podcasts gibt's den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt's alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christian, Stefanie, Silat, Kai, Elisabeth, Lena, Achim, Andreas, Thomas, Sebastian, Christine, Florian, Vincent, Harry, Thorsten, Samuel, André, Jan, Wilhelm, Kai, Marina, Andreas, Dieter, Sabine, Lutz, Enrico, Andrasch, Christian und Sebastian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke auch an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal doch das, was wir immer machen.
Geben wir dem einen das letzte Wort, das er immer hat.
Bruno Kreiskin.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Geben wir dem einen das letzte Wort, das er immer hat.
Bruno Kreisky? Nee.
So, du warst jetzt sehr zufrieden mit den Fragen.
Na.